Ja, einfach so können wir zu Gott kommen. Einfach so, das ist eigentlich schon echt der Hammer. Das ist keine weltweit übliche Botschaft, dass wir einfach so zu ihm kommen können. Heute schließen wir diese Predigtreihe Leben im Segen ab. Und ich frage mich so, wie geht's euch bei dem Gedanken, dass wir in unserem Land wegen unseres Glaubens verfolgt werden könnten? Könnten. Christenverfolgung ist ein großes Thema und das christliche Hilfswerk Open Doors schätzt, dass selber jedes Jahr so die Recherchen führt und guckt, wie Christenverfolgung sich ausbreitet. Und sie schätzen, dass rund 100 Millionen Christen weltweit verfolgt oder diskriminiert werden. Ihr seht in der nächsten Folie so mal ein Bild. Das ist der Weltverfolgungsindex von 2012. Man sieht so hier ungefähr im mittleren Bereich, je roter das Land, desto mehr Verfolgung oder Leiden für Christen ist gegeben und Platz 1 schon seit 14 Jahren unter dem Land mit der größten Christenverfolgung ist Nordkorea. Aber darüber hinaus sieht, da sind einige andere dunkle Flecken auf der Erde. Interessant ist, selbst Kolumbien gehört zu einem Land, in dem es an Landstriche Christen verfolgt werden können. Was macht das mit uns? Bedroht das uns oder sind wir da sowas von, dass uns das schon fast zum Gähnen bringt, wenn der Lasso sagt, wisst ihr, wie dankbar wir sein können, dass wir in einem freien Land hier uns bewegen können, wo jeder tun und lassen kann, was er will bezüglich seines Glaubens? Gähnen wir da schon fast eher drüber? Ich kann mich noch gut an den Erlebnisbericht von einem Pastor erinnern, der bei der Einreise damals in die DDR von der Staatssicherheit abgefangen wurde und über Stunden festgehalten, eingeschüchtert und bedroht wurde eben sogar ins Arbeitslager verschleppt zu werden oder sonstiges. Und die haben ihn da wirklich in die Mange genommen. Und er sagte, und ich wusste nicht, was mit mir los ist. Also ich war da als Prediger eingeladen, also Pastoren aus West-Berlin durften in der DDR nicht predigen, aber sie durften Grußworte sagen. Könnt ihr euch vorstellen, wie lang die Grußworte jetzt mitunter waren, die gehalten haben. Auf jeden Fall wurde der so in die Mange genommen und er sagte, ich wusste nicht, wie das auf einmal aus mir herausplatzt. Und er zitiert, was David Wilkerson in dem Buch Das Kreuz in die Messerhelden sagt. Und er sagte zu dem Soldaten, du kannst mich töten und mich in 1000 Stücke reißen. Jedes kleine Stück wird ihnen oder dir zurufen, dass Jesus dich liebt. Liebe kann man nicht töten, denn Gott ist Liebe. Und dieser Mensch, der ihn da festgehalten hat, der dachte wahrscheinlich, der hoffnungslos ertatscht. Sie waren sprachlos, haben die Tür aufgemacht und haben gehen lassen. Er hat sich da an das erinnert, was Dade Wilkerson damals gesagt hat, ein Mann, der als kleiner, unscheinbarer Pfarrer vom Land sich in die Großstadt nach New York begeben hat und sich mitten in den Bandenkonflikt hineinbegeben hat, um den Leuten, die eigentlich wie in einem christlichen Nation Amerikas noch nie was von Jesus gehört haben und der dann richtig in Anfeindung gab. Vor über 30 Jahren gab es noch folgenden Adrenalinurlaub, und zwar war das Bibelschmuggeln hinter den eisernen Vorhang. Bekannte von mir, die haben das noch so immer wieder gemacht. Heutzutage musste ja quasi irgendwo Bungee-Jumping machen oder sonst irgendwas. Aber das hat lang nicht diesen Adrenalinkick, den die damals erlebt haben, wenn es so dran ging, Bibeln zu schmuggeln. Und da gab's mitunter echt einfallsreiche Leute. Und was hat's mich begeistert, auch wie der eine erzählt hat, wir sind einmal mit dem Wohnmobil rübergefahren, da nach Rumänien, die ganzen Seitenwände aufgeschraubt, alles mit Bibeln vollgeladen, wieder zugeschraubt und so, und dann da drüber. Und so getan, als würden wir Urlaub machen. Gibt's grandiose Bücher, Literatur über die Schmuggler Gottes. Einer von den Leuten, der es auch stark gemacht hat, ist AVC, der Waldemar Sadatschuk, der da echt Sachen erzählen kann. Wir hatten letzten Sonntag folgenden Vers hier uns angeschaut, und zwar war das Matthäus 5, Vers 10. Gott segne die, die ihr Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Wir haben uns das letzten Sonntag angeschaut, was bedeutet das für unser Leben, wenn wir sagen, wenn Gott da Verheißung drauf legt, dass wenn wir unser ganzes Leben ihm geben, nicht nur die guten Momente, sondern vielleicht auch die Herausforderungen, was bedeutet es für unser Leben, für unsere Selbstdisziplin? Ich hatte davon berichtet, dass selbst wenn ich die Veranlagung als Läufer hätte, den Marathon zu laufen, wird's nicht damit bleiben, dass ich mir einfach nur wünsche, oh ja, irgendwann werde ich mal einen Marathon laufen, sondern das muss ja in die Tat kommen. Da muss ja auch eine praktische Übung oder ein Training kommen. Oder wie es auch bei Jesus immer wieder heißt, wie es nach seiner Gewohnheit geht. Und das waren meistens nicht, dass es ist, wie es bei Jesus nach seiner Gewohnheit geht, hat er Leute verprügelt unterwegs, wie es nach seiner Gewohnheit ging, hat er sonntags oder samstags ausgeschlafen, wie es nach seiner Gewohnheit ging, ist er in die Kneipe gegangen, sondern es ist, wie es nach seiner Gewohnheit ging, ging er in der Kühle des Morgens und hat Gott gesucht. Wie es nach seiner Gewohnheit war, ist er samstags, also am Sabbat, in die Synagoge. Wie es nach seiner Gewohnheit war, hat er den Bezug zu Gott und Menschen gesucht. Was hat das mit uns? Was macht das mit unseren Finanzen, haben wir uns letzte Woche angeschaut. Und was macht es mit unseren Beziehungen? Gehören wir zu diesen Menschen, die sich kränken lassen von anderen und uns dadurch dann abschotten? Oder sind wir Leute, die Hand reichen, auch wenn der andere uns wirklich verletzt hat? Und heute schließen wir diese Predigtreihe ab mit Matthäus 5, Vers 11 und 12. Ich lese aber in Zusammenhang mit Matthäus 5, Vers 10. Gott segne die, die ihr Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Ich kann mich noch an Straßeneinsätze erinnern. Also zu meiner Zeit, als ich junger Christ war, war das noch so üblich. Wir sind so in die Fußgängerzone gegangen. Und dann muss ich sagen, jetzt so als 15-, 16-Jähriger fand ich das jetzt nicht so populär. Und dann so die Menge in Friedrichshafen und dann im Kreis so Gitarre geschmettert und so. Und ich hatte dann mir so das ab und zu mal so zu eigen gemacht und mich so in einem gewissen Abstand hingestellt, um so eine Art Beobachterrolle zu machen, um dann, wenn ich Bekannte treffe, mit denen so ins Gespräch zu kommen, guck mal, was die da machen, was hältst du denn da davon? So, wie findest du das? So abzuspüren, wie das ist. Und ich weiß noch, wie mich denn mal ein Mädel dann so angesprochen hat. Ja, wie, was? Gehörst du da auch dazu? Und wie mir das echt peinlich war und ich mir dann irgendwie drumrum reden und rausreden musste, was eigentlich hier ist. Verspottet, belächelt, zur Witzfigur wegen meines Glaubens gemacht, das kenne ich gut. Und jetzt möchte ich gern interaktiv mit euch werden und auch dich fragen, welche Erlebnisse hast du schon mal gemacht, dass du wo du aufgrund deines Glaubens entweder verspottet, belächelt oder diskriminiert oder sonst was wurdest? Wer hat ein Erlebnis so in Erinnerung, wo er sagt, das vergesse ich nie mehr, was mir da begegnet ist oder der sich jetzt daran erinnert? Ja, Thomas, komm mal schnell nach vorne, erzähl mal. Also, da nur kurz berichten, wie das war und dann, wie hast du reagiert. Das kann sein, dass du sagst im Nachhinein, das war super, wie ich reagiert habe, oder das war nicht so gut, wie ich reagiert habe. Ist beides echt in Ordnung, okay?
Ich habe einige solche Erlebnisse gehabt, deswegen, weil wir mit der Band unterwegs waren, 22 Jahre lang, wir haben ja Missionen gemacht, wir haben also bei Zeltveranstaltungen gespielt, in Fußgängerzonen gespielt und so weiter, und man merkt eben, wenn man an der Front sozusagen ist, ja, dann weht einem auch der Wind entgegen. Und ich will jetzt nicht das ausführlich alles berichten, aber was wir erlebt haben zum Beispiel ist, dass während wir drin gespielt haben im Zelt und wir so einen Bekehrungsaufruf gemacht haben, sind draußen Leute mit schwarzen Umhängen und Totenmasken ums Zelt gelaufen und haben getrommelt, ja. Oder ein andermal, während wir einen Bekehrungsaufruf gemacht haben, kam einer reingerannt und hat laut gebrüllt im Zelt. Ne? Oder ein andermal hat uns einer einfach nur eine Plastiktüte voller Hundekacke vor die Tür gelegt und solche Geschichten. Wie haben wir reagiert? Also das war natürlich so, uns war das unwohl. Ja, wir sind ja keine Glaubenshelden, die jetzt hier gesagt haben, ja, wir gehen da durch und toll, Gott ist mit uns. Ja, das ist ein Beweis dafür, wie gut. Also gar nicht, sondern wir haben einfach Angst gehabt, gezittert, aber auch gebetet und haben immer wieder erfahren, wie Gott gesagt hat, die haben da keine Macht über euch, ja. Also wie sich derjenige zum Beispiel, der dann ins Zelt reinkam, wirklich beruhigt hat, als dann einer zu ihm gegangen ist und wir haben gebetet und er ist einfach rausgeleitet worden und ist dann verschwunden wieder. Oder wie Bombendrohungen, die wir auch mal hatten, dann eben, da doch nichts passiert ist. Ja, wir haben dann einen unserer großen, kräftigen Rowdies, die Boxen geschleppt haben, den haben wir in die Tür gestellt und es blieb alles ruhig. Ja, man hat natürlich ein blödes Gefühl, wenn man da drin spielt, ja, und weiß, da hat einer irgendwie eine Bombendrohung ausgesprochen. Aber einfach nur das Beten war eigentlich das, was uns da ruhig gemacht hat und was uns in unserer Schwäche, die wir sehr wohl gespürt haben, dann aber da durchgetragen hat.
Dankeschön, Thomas. Wer hat noch was? Lasso?
Ja. Ganz kurz. Mein Vater war kein Christ. Und er hat das gar nicht gut geheißen, dass ich komme und sage, ich bin jetzt Christ. Die Reaktion war, ach, du bist katholisch. Ich sage, nein, ich bin Christ. Konnte er nicht verstehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Da kam ein Familienrat. Als ältester Sohn erwartet man eigentlich von einem, dass er die Kontinuität in der Familie faktisch garantiert. So auch, was den Glauben betrifft. Und da war am Ende hatte ich 6 Monate Frist, um diesen Glauben abzuschwören. Oder gleich aus der Familie ausgestoßen zu werden. Ja, man betet und wartet und hofft. Die 6 Monate sind verstrichen. Es gab keinen Rausschmiss. Aber 20 Jahre später sprach mit meinem Vater an und sagte, dein jüngster Bruder, dieser, der gesoffen und Geld verspielt hat, der ist ja so wie du. Der glaubt dieses, was du glaubst. Und seitdem ist er schwer in Ordnung.
Ja, da können wir echt klatschen. Cool. Theo, komm mal nach vorne.
Du hast ja die DDR-Zeit angesprochen. Ja, da habe ich auch so mancherlei erlebt. Also mit Klassenkameraden, die das so gar nicht verstehen konnten, dass ich halt in die Gemeinde ging und nicht in die FDJ-Versammlung. Und dann quer FDJ, Freie Deutsche Jugend nannte sich das, war es aber nicht. Es war eigentlich eingekesselt und ideologisch kommunistisch verseucht. Das wollte ich halt nicht haben und deswegen bin ich dann da nicht hingegangen. Und dann plärrte eben ein Mitschüler, der sehr stimmgewaltig war, über den kompletten Kirchplatz. Du Christenschwein! Und allerlei andere Sachen. Na gut, also gut kam ich mir da nicht vor, überhaupt nicht. Und das wurde dann halt nächsten Tag dann auch noch groß zelebriert, mir diese Abneigung entgegenzubringen. Und ich habe dann da eine Tugend draus gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, und wenn ich jetzt hier alleine stehe, dann stehe ich eben alleine und schwimme alleine gegen Strom. Dann ist das halt so. Und meine Eltern, die haben mich da unterstützt, die haben für mich gebetet. Und mein Jugendpastor, der hat entsprechend auch gesagt, ja, das kann passieren, das wird passieren. Wir sind ständig unter Beobachtung, also das ist nicht so wie hier. Da waren wirklich Leute, die haben da nur drauf gewartet, dass die dich aus der Jugendstunde rauscanceln können. Die haben versucht, Informationen wirklich zu bekommen. Das habt ihr ja irgendwo gelesen, Stasi-Akte und so weiter, nenne ich nur so am Rande. Aber das war nicht ohne. Also es war wirklich nicht ohne. Und ich habe aber gesagt, okay Gott, ich glaube an dich. Und selbst wenn der jetzt Christenschwein zu mir sagt, würde ich dem gerne vermöbeln. Aber ich tue es nicht, weil du hast es auch nicht gemacht. Du bist einem Zareus anders begegnet, du bist einem Matthäus anders begegnet und du bist sogar einem Petrus anders begegnet. Ja.
Gut, danke, Theo.
Okay. Wer hat noch was erlebt? So eine Art Diskriminierung, Verfolgung wegen seines Glaubens. Euer anderen habt ja ein voll leichtes Leben. Oder magst du, also ich mache uns echt Mut.
Als 18-Jähriger ging es darum, ob man den Kriegsdienst verweigert oder das mitmacht. Für mich gab es da keine Frage, konnte ich da nicht mitmachen. Dann hatte ich eine Gerichtsverhandlung, in Ulm war das, und da haben sie allerhand Fragen gestellt und Fangfragen, und dann sagte, ja, aber wenn es du als Wehrdienstverweigerer eine Waffe bei dir hättest und hättest eine Schar Kinder zu betreuen und da kommt einer an und will da anfangen, da die Kinder umzubringen und zu schießen, würdest du dann nur beten? Dann sage ich, beten schon, aber ich würde auch versuchen, auf die Beine zu schießen, um den unschädlich zu machen. Und dann hat einer gesagt, aber die Jünger, die hatten doch auch Waffen bei sich. Dann habe ich gesagt, ja, genau das war's doch, was Jesus gesagt hat. Wer durch die Waffe, wer andere tötet, wird selber umkommen. Dann haben sie alle gelacht und die Gerichtsverhandlung war vorbei.
Okay, und du bist befreit gewesen.
Ja, und hab gar keinen Ersatz, den machen
brauchen. Okay. Hat jemand vielleicht auch sowas beruflich erlebt? Einfach so nach dem Motto, das war jetzt nicht Diskriminierung, aber doch so eine kleine Benachteiligung oder schon mal einfach ein Spott, eine Häme. Ja, ich kann hier viele Geschichten erzählen. Ich denke, es ist gut, wenn wir von anderen hören. Okay. Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 36 und folgende Verse heißt es: Einige wurden verspottet und ausgepeitscht. Wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt. Wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, also eingenäht in Schaf- und Ziegenfälle, litten Hunger, wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Unterbreche, der Vers ist nicht zu Ende, lohnt sich das im Vers Kapitel 11 auch noch, die nächsten Verse zu lesen, die enthalte ich euch jetzt aber vor. Ich glaube, dass wer jetzt schwache Nerven hat, sollte die nächste Folie nicht angucken, die ich gleich bitte anzulegen. Überlegt euch das einfach, das sind Bilder von Christenverfolgung, wie sie momentan auch stattfinden. Und wer das nicht sehen will, sollte weggucken. Alle anderen, gebe ich mal kurz einen kleinen Einblick. Da sind zum einen, das sind meist koptische Christen, die hier von im Iran und darüber hinaus gefoltert und gedemütigt werden. Bei dieser Frau war es so, die wurde über vorher vergewaltigt, missbraucht und dann stranguliert und so das Kreuz noch in den Hals reingesteckt, um diesen zu feiern. Was sagt Gottes Wort weiter? Und da möchte ich in Johannes 15, wie ging es Jesus und wie wird es uns ergehen? Und da heißt es in Johannes 15, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber das tut ihr nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten, deshalb hasst sie euch. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf euch hören. John Lennox, Mathematikprofessor aus Cambridge, berichtete mal, wie er mit einem Pastor gesprochen hat, der viele Jahre in Russland wegen seines Glaubens im Gefängnis war. John Lennox, müssen wir vielleicht einfach noch wissen, ist eben Mathematikprofessor, ein Genie, was Mathematik angeht, Literatur. Aber er ist auch ein leidenschaftlicher Christ und er kann das Wort Gottes in einer Art und Weise aufschließen. Das ist phänomenal. Man kann nur staunen. Und dieser Pastor aus Russland, der hat in der Begegnung zu John Lennox Folgendes gesagt. Er sagte, John, du hättest es niemals ausgehalten. Diese Demütigung, dieses ausgepeitscht werden, dieses ins Gefängnis gesteckt werden, bei Tag und Nacht wieder unter Licht und Einstrahlung fertig gemacht zu werden. Und der John Lennox, der wurde immer kleiner, und hat dann irgendwann so hin und her getippelt und hat dann gesagt, ja weißt du, also ich muss schon sagen, ich glaube wirklich nicht, dass ich das packen würde. Ich glaube wirklich, dass ich da versagen würde. Ich glaube nicht, dass ich hier dieser Verfolgung hätte so aushalten können wie du. Und er hat sich gesagt, ich fühlte mich so klein mit Hut. Ich könnte unterm Teppich Fallschirm springen. Und dann sagte dieser Pastor zu ihm, und weißt du was? Ich hätte es auch nicht aushalten können. Ich hätte die Schmach auch nicht überleben können, wenn ich nicht von Gott in dem Moment gestärkt worden wäre, wenn ich nicht von Gott die Zurüstung, die Ermutigung erfahren hätte, wenn ich nicht durch Gott diese Kraft bekommen hätte. So, es ist ja doch so, wenn sie uns drohen könnten, oder wenn sie uns drohen, dann könnten wir ja noch standhaft bleiben. Und vielleicht auch wie so ein Martin Luther, der ja damals unter Druck gebracht wurde, bist du bereit, deine Thesen zu widerrufen? Und überliefert ist, dass er nach Bedenkzeit dann gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ja, Martin Luther hatte da zu dem Zeitpunkt war weder verheiratet noch hatte er Kinder. Aber wie sieht es aus, wenn sie unsere Kinder bedrohen, benachteiligen, dafür demütigen? Theo hat's gesagt, wie er sich da gefühlt hat im Regime. Aber das Sache war ja die, da gab's ja auch solche Überlegungen, Aspekte. Wenn du nicht der Parteilinie folgst, dann werden deine Kinder entsprechend nicht die Ausbildung bekommen können, die sie nach ihrer Begabung können. Dann werden die zum Melker oder Traktorist maximal ausgebildet werden. Aber ein Studium kannst du vergessen. Bildung kannst du vergessen. Verwehren wir denen alles. Bis hin zu vielleicht diese ganzen Filme über Kidnapping und so. Und jetzt sagst du mir, wo der Schlüssel zu dem Schatztruhe, sonst ist deine Tochter tot oder so, oder deine Frau. Dann sind wir doch ganz schnell raus. Also da bin ja ich auch raus. Da bin ich raus und sag dann, also was muss ich denn eigentlich machen, damit wir hier rauskommen aus der Nummer? Lukas 21, manche sagen, das war schon. Und andersrum würde ich sagen, das ist mehr denn je aktuell. Lukas 21, nehme ich mal mehrere Verse am Stück und unterbreche den vielleicht. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, geratet nicht in Panik. All diese Dinge müssen kommen, doch das ist nicht das Ende. Also mehr denn je ist es aktuell, was hier steht. Und er fügte hinzu, also es ist, was Jesus sagt, Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären. Es wird Erdbeben geben. In vielen Ländern werden Hungersnöte, Seuchen auftreten und am Himmel werden schreckliche Dinge und gewaltige Zeichen erscheinen. Ich bin kein Endzeit-Panikmacher und ich denke, ihr wisst diese Predigt auch einzuordnen in mein Gesamtbild. Ich bin kein Extremschocker, möchte das auch nicht sein, aber es ist auch mal gut, darüber zu sprechen. Aber wenn ich an Fukushima denke, wenn wir realisieren, das jährt sich seit vor 5 Jahren, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren haben wir diesen arabischen Frühling, 5 Jahre ungefähr. Seit wie vielen Jahren haben wir diese massiven Bilder von Flucht, Vertreibung, von untergegangenen Booten? Also für mich prasselt das sehr massiv auf mein Gemüt ein. Und doch, bevor dies alles geschieht, wird eine Zeit schlimmer Verfolgung kommen. Um meines Namens willen wird man euch in Synagogen und Gefängnisse schleppen und vor Königen und Regierungen anklagen. Und dann heißt es aber, das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen. Na, toll. Also, da würde ich lieber vor die UNO-Vollversammlung eingeladen werden und für Jesus zu sprechen, würde ich lieber in der Stadtverordnetenversammlung über Jesus sprechen, als im Verhör und vor Gericht. Macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen sollt. Ich werde euch die richtigen Worte geben und die nötige Weisheit verleihen, sodass keiner euer Gegner euch wird widerlegen können. Selbst die Menschen, die euch am nächsten stehen, eure Eltern, Geschwister, Verwandten, Freunde, werden euch verraten. Einige von euch werden sogar umgebracht werden. Um meines Namens willen werden euch alle hassen. Das klingt nicht toll. Ich glaube, wir sind hier irgendwie im falschen Club. Also ich würde gern lieber ein einfaches, unbeschwertes Leben führen. Können wir nicht uns irgendein anderes thematisches Buch vornehmen, wo wir sagen, komm, wir treffen uns trotzdem regelmäßig, machen gute Musik zusammen und freuen uns an der Philosophie mit anderen Menschen? Aber nicht ein einziges Haar auf eurem Kopf soll verloren gehen. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr eure Seelen retten. Jesus ermutigt uns, standhaft zu bleiben. Er sagt dort, ich werde euch die Worte in den Mund legen. Ich glaube, wenn wir das von diesem Pastor in Russland uns überlegen, wie er diesen John Lennox, diesen brillanten Theologen, Wissenschaftler, erstmal so klein gemacht hat, dass der echt gesagt, ja, ich wäre nicht in der Lage. Und dann von sich selber sagt, und ich wäre es auch nicht gewesen, dann möchte ich echt uns Mut machen und sagen, wir sind bei Jesus richtig. Weil wisst ihr, was das Tolle ist bei Jesus? Dort, wo wir versagen oder versagt haben oder für uns sagen, da bin ich nicht stolz drauf, wie ich mich nicht getraut habe, mal für Jesus oder wie ich da meinen Glauben verleugnet habe, meine Werte verleugnet habe, mein Christsein verleugnet habe, da wird Gott uns nicht anklagen, sondern da steht ganz groß über dem Ganzen Gnade. Und der Erste, der das erleben durfte, der Allererste, der das erleben durfte im Neuen Testament, ist Petrus gewesen, der sowas von es verkackt hat. hätten wir so mal jetzt hier kurz in die Gemeinde hineingefragt, so, ey, wie sieht's aus? Wer ist bereit, für Jesus wirklich sein Leben hinzugeben? Und wir wären aufgepeitscht, motiviert und so, und yeah, hurra, tschakka. Und dann zu merken, nee, vielleicht kommen wir so schnell in eine Situation, wo wir echt an unsere Grenzen kommen und am Ende uns dafür schämen würden, wie wir Jesus verleugnet haben, unsere Familie vielleicht verleugnet haben. In der Diskussion mit einem Bruder von mir, der hatte immer gesagt, so als junger Kerl, das Christsein ist nichts für mich. In euren Vereinen sind lauter Verlierer. Dann dachte ich, wieso, wenn ich mich angucke, ich fühle mich jetzt nicht so. Aber später habe ich festgestellt, was er von mir auch dachte. Da sind lauter Verlierer, kranke und weltfremde Menschen. Also mit denen würde ich mich schämen, auf der Straße mich sehen zu lassen. Und und dann zu merken, ja, wir sind nicht die starke Armee Gottes, wir sind vielleicht eher so manchmal das Lazarett Gottes, wo Menschen umsorgt, aufgepäppelt, die vielleicht in ihrem Leben immer wieder Versagen erleben und für sich feststellen, schade, ich bin da noch nicht siegreich drüber hinweggekommen. Aber ich glaube, dass Gott hier etwas in uns hineinlegen möchte, von dem, dass, ja, es wird Anfeindung und Verfolgung kommen können. Ja, es wird auch die Möglichkeit geben, dass man uns nicht, dass man uns selber bedroht, sondern dass man uns in dem bedroht, dass man unserer Familie, vielleicht unseren Kindern oder Verwandten gegenüber Nachteile oder Diskriminierung oder sogar andere Dinge, was wir uns noch nicht mal ausdenken wollen, vornehmen. Und die Frage ist, oder hier, wenn wir an diesem Bibeltext nochmal rangehen, Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet, in Matthäus 5, Vers 11. Und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt, freut euch darüber. Jubelt. Und an dem Punkt möchte ich uns einladen, auch zu kommen, dass wir, wenn Gott doch treu ist, wenn er das auch weiß und wenn hier Herausforderung kommt, dass wir als Gestärkte hervorgehen, dass wir nicht über unser Versagen schlussendlich klagen und sagen, ich traue mir noch nicht mal mehr in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wisst ihr was? Das war, was Gott gemacht hat, als es Adam und Eva verkackt hatten. Er hat zuerst gefragt, Adam, wo bist du? Er war derjenige, der auf Beziehung aus war, der nicht gesagt hat, ja wie, was? Ich hab gehört, bei euch ist, ihr habt mein Wort nicht gehorcht. Gott ist in unserem Versagen erstmal auf der Suche nach Beziehung. Thomas, wo bist du? Rahel, wo bist du? Jutta, wo bist du? David, wo bist du? Darf jeder seinen Namen einsetzen und dann zu sagen, hier bin ich hab's eigentlich echt. Ich hab's verkackt an Punkten, wo ich echt nicht stolz drauf bin. Aber ich möchte an den Punkt kommen, dass ich mich freuen kann und jubeln, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf uns. Und so lade ich uns ein, dass wir miteinander beten. Beten, das erstmal und so auch vor Augen führen und sagen, lass uns doch schon mal miteinander aufstehen. Ich möchte uns einladen, dass wir uns so in Gruppen zusammentun. Kann zu zweit sein, kann zu sechs sein. Ich bitte aber, dass keiner allein steht. Und dass wir uns gegenseitig echt segnen, beten, dass, also wir beten mal für verfolgte Christen allgemein, dann beten wir aber auch oder sprechen uns Vergebung zu, dort für Momente, wo wir der Verfolgung ausgewichen sind, weil wir ein leichtes Leben haben wollten. Und beten echt dafür, dass Gottes Stärke und Kraft in uns hineinkommt, weil am Ende steht die Gnade und die Beziehung, Jesus, wo bist du? Trotz deines Versagens, ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Lass uns mal in Gruppen zusammenkommen. Ich möchte dann das Ganze am Ende das Gebet führen und abschließen und einem Lasso weitergeben. Gruppen von 3, 4, 2, 5 Leuten. Da müsst ihr ein bisschen proaktiv werden. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Lass uns für verfolgte Christen beten, dann vielleicht auch um Vergebung zusprechen oder auch Vergebung, bitte um Vergebung aussprechen, dort wo wir manchmal versagt haben. Und dann Segen Gottes und Stärkung